Die heutige Folge wird eine etwas andere Folge und wir haben zu Beginn nicht mal gewusst, dass die Folge anders wird. Es hat sich so entwickelt. Wir haben uns das erste Mal überhaupt nicht an irgendeine Vorgabe gehalten und das hat so besonders gemacht. Wir sprechen mit Oliver Barth. Oliver Barth ist Geschäftsführer von der Firma Marquardt. Die kennt man, die sind bekannt für ihre Küchen.
Wir haben alles erfahren, wie Marquardt Küchen entstanden ist. Wirklich von den ersten Start-up. Man kann schon sagen, es hat eigentlich begonnen wie ein klassisches Start-up heutzutage. Bis heute, wie sich das Unternehmen einfach entwickelt hat. Bekannt vor allem für die Granit- und Steinarbeitsplatten. Auch wie sich das entwickelt hat, erzählt Oliver. Sehr spannend, bleibt dran, viel Spaß beim Zuhören.
Wie wichtig ist dir denn der Ort, die Küche?
Interessante Frage, auf unserer Homepage eigentlich perfekt beantwortet. Wir hatten, ich glaube, das ist gefühlte 20 Jahre her, mal so ein Image-Video gemacht und das war dann angestaubt. Wir hatten damals noch diesen Begriff Outlet für unsere Läden außerhalb von der zentralen M-Läden verwendet. Aber Outlet ist heute ein bisschen, ich habe es gerade schon mal gesagt, ein bisschen staubig, hat nicht mehr diesen Charakter, den wir damals damit verbunden haben. Und da haben wir, lass es 3-4 Jahre her sein, ein neues Image-Video gemacht, geteilt, einmal mit gecasteten Personen, aber die waren wirklich so, als wären sie eine Familie, auch von der Optik, auch von dem Miteinander, das war unglaublich harmonisch, wo gekocht wird und Spaß. Und der andere Teil, der hat mir die meisten Kopfschmerzen gemacht, dann sollte ich mit 10 Fragen konfrontiert werden und sollte die beantworten. Da war unter anderem eine, eben genau die gleiche, wie wichtig ist mir der Ort Küche. Ja. Jetzt könnte ich lügen oder ich könnte ehrlich sein. Und da ich ja von Grund auf ehrlich bin, lüge ich nicht. Die Küche ist für mich wirklich wichtig. Aber es ist nicht absolut mein Favorite. Mein Motorrad ist mir wichtig. Meine Frau, mein Kind, mein Hund, die sind alle wichtig. Ja. Die Küche ist für mich Mittel zum Zweck. Aber die Küche ist für mich auch fester Bestandteil von Harmonie, von Wohlfühlen. Ja. Und wie gesagt, auch in dem Video so beschrieben, ich arbeite gerne in der Küche. Man nennt mich auch in Familienkreisen manchmal Spießer. Ich hasse es, wenn irgendetwas rumsteht oder wenn irgendwo Flecken sind, die nicht dahin gehören. Wenn was glänzt, dann nicht glänzt. Und ich koche auch gern.
Okay.
Aber ich kann nicht kochen. Ich probiere mich immer selber und das mache ich dann meistens, wenn meine Frau nicht da ist oder mein Sohn nicht da ist. Ein Freund von mir, der ist Jäger. Das wird natürlich jetzt allen Vegetariern aufstoßen, wenn ich das erzähle. Und da bin ich immer gut mit den schönsten Fleischsorten da versorgt. Und dann probiere ich mich aus. Und dann sagt man ja so schön, eine gute Flasche Wein in den Kopf und eine ans Essen. Ne? Und dann genieße ich das. Und das ist für mich auch Küche, das ist Wohlfühlen. Ja? Das hat was mit Spaß, mit Freude zu tun. Und das genieße ich auch. Und ich erfreue mich auch jeden Tag, wenn ich meine Küche sehe. Weil Heimat ist Heimat. Das ist für mich das wichtigste Gefühl. Das muss man haben, das muss man auch spüren. Auch wenn es einen blöden Spruch gibt, den ihr da vielleicht auch kennt. Zu Hause ist zu Hause, wenn es im Zuchthaus ist. Ne? Nein, aber ganz im Ernst, das ist für mich Wohlfühlatmosphäre. Ja. Und es ist, abgesehen von der Arbeit und von dem Job, den ich jetzt schon seit vielen Jahren hier mit Klienten darf oder den ich hier ausübe, ja, ist die Küche für mich, bevor ich angefangen habe, Küchen zu verkaufen, wusste ich gar nicht, dass es einfach Küchen gibt. Ja. Aber das ist für mich ein fester Lebensbestandteil. Arbeitsmittel zum Zweck ist, um Brötchen zu verdienen, was wir alle machen müssen, aber weil es auch Wohlfühlatmosphäre ist. Also ja, die Küche ist wichtig.
Wir werden auch gleich nochmal so ein bisschen drüber sprechen, wie sich auch der Ort, die Küche verändert hat. Also früher war es so ein Sammelpunkt, ja, heutzutage, wenn man es jetzt vorstellt, auch beim Julian zu Hause, so eine offene Küche, ja, man ist wieder sozusagen dran beteiligt, dann gab es mal eine Zeit, wo die Küche abgesperrter Bereich war, ja, also da hat in der Küche, wenn man sich so mal überlegt, hat sich schon viel getan und da wird man sicherlich auch in der Folge drüber sprechen, aber wer ist denn der angebliche Spießer? Der Oliver Barth. Stell dich doch mal vor, vielleicht ist er gar nicht so ein Spießer.
Naja gut, ich meine, Selbstreflexion ist ganz gut, ja. Gepaart mit ein bisschen Bescheidenheit ist auch gar nicht so schlecht. Ja, Oliver Barth, da gibt es eigentlich relativ wenig zu sagen. Ich hatte am Dienstag in dieser Woche, also unmittelbar nach meinem vergangenen Urlaub, eine Kollegin bei uns in die Rente verabschiedet, die war quasi gestern den letzten Tag da, war 32 Jahre bei uns in der Firma, kommt aus dem schönen Örtchen Emleben, wo ich auch herkomme, gebürtig.
Okay. Ja.
Und da habe ich auch so gesagt, Mensch, nach über 32 Jahren bin ich noch einer von vier Restanten aus der ersten Marquardt-Zeit vom Anbeginn. Mhm. Ja, und ich habe früher, ganz normal wie die meisten Leute auch, meine Freizeit damit verbracht, in die Schule zu gehen. Habe irgendwann nach meinem anständigen Beruf gelernt. Damals Elektromonteur, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. Wartung, Instandhaltung war damals so meine Spezialisierungsrichtung. Da gab es die Installation und wie gesagt die Wartung, Instandhaltung. Mhm. Und ich bin ja so ein Ur-Ossi. Ne? Und dann bin ich zum Militär gegangen. 1,5 Jahre habe ich hart gedient. Es war eine verrückte Zeit und wenn ich darüber nachdenke, war es auch eine sehr lustige Zeit. Auch wenn es damals nicht immer lustig war, das weiß jeder. Ja, und dann kam ja das, was wir alle kennen. Ihr wahrscheinlich nicht, dafür seid ihr noch ein bisschen zu jung. Davon gehe ich zumindest mal aus. Dann hat sich ja die Welt für uns Ossis verändert. Und in dem Betrieb, in dem ich damals gearbeitet habe, dann waren viel zu viele Leute beschäftigt.
Okay.
Ja, und da hieß es dann, Mensch, mach dir Gedanken. Und ich bin kein langweiliger Typ. Also ich habe schon früher in meiner Schulzeit, in meiner Lehrzeit mit meinem Freund oder Freunden zusammen versucht, Geld zu verdienen. Das war so. Du musst ja irgendwas, wenn du was schaffen willst, musst du was machen. Von nichts kommt nichts. Mhm. Das wissen die meisten heute nicht mehr. Ne? Mhm. Die denken, die gebratenen Tauben, die fliegen wie im Schlaraffenland ins Maul. So, und da hast du eben in deiner Freizeit hast du gepfuscht, hat man gesagt, ohne dass das Pfusch an sich war. Ja, man hat tapeziert, man hat installiert oder was weiß der Kuckuck. Ja, aber das hat es aber auch nicht gebracht. Und dann hatte ich mich ein bisschen orientiert und habe gedacht, Mensch, versuch's mal dein Glück woanders. Und hatte dann, das war, ich will nicht lügen, das war 91 war das, habe ich in Bad Hersfeld in der Elektrofirma angefangen, bin jeden Morgen von Gotha, da habe ich gewohnt damals, nach Bad Hersfeld gefahren, 100 Kilometer hin, von dort auf die Baustelle, wieder zurück, 100 Kilometer zurück. Also es war eine total irre Zeit. Ja. Mhm. Und dann sagt mein damaliger Meister, ja, Herr Barth, hatten Sie mal eine Baustelle? Ich sage, nein. Jetzt haben Sie eine. Klarer Termin vom Keller bis zum dritten Obergeschoss, alles entkernt und komplett neu. Ich sage, herzlichen Glückwunsch. Und ich habe damals mit ein paar Ex-Kollegen zusammen, wir sind gemeinsam in die Firma gewechselt. Aber wir haben gesagt, jeden Tag die Fahrerei ist total blöd. Ne? Wir haben uns Luftmatratzen mitgenommen, wir haben auf der Baustelle gepennt. Aber wir haben einen Termin geschafft. Ja? Und das ist auch so ein Wandel, den ich damals nicht festgestellt habe, meine Kollegen festgestellt haben. Die haben gesagt, Mensch, früher in unserem alten Betrieb, da hat natürlich jeder geguckt, dass man mit dem berühmten Hinterteil an die Wand kommt. Ja? Und hat das Notwendigste gemacht. Und hier habe ich angefangen, den Druck zu machen, weil wir einen Termin gehabt haben. Ich wollte, dass wir den einhalten. Ja, da hat man schon so eine gewisse Veränderung an sich festgestellt, aber ohne das überbewerten zu wollen. Und ich hatte ja gesagt, dass ich aus Emleben komme, ursprünglich. Das heißt, meine Mutter kommt aus Emleben. Ich hatte meine ganzen Verwandten gehabt deswegen, weil ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Mhm. Da spiele schon nicht mehr mit in dem Orchester. Und meine Mutter und mein Stiefvater, die hatten auch in Emleben ja, so einen quasi Zweitwohnsitz. Und durch einen Bekannten meines Stiefvaters, und ich habe meine Eltern, die hatten ein unglaublich tolles Verhältnis. Ja. Also es waren meine wichtigsten Menschen, die mich begleitet haben im Leben. Und mein Vater, der in dem Fall mein Stiefvater gewesen ist, war früher sogar mein Lehrer. Ja. Das war eigentlich der beste Freund in meinem Leben, den ich jemals hatte.
Krass.
Und der hat, eben weil er Lehrer war, dann gesagt, Mensch, ich mache nach der Wende mal was anderes, ich probiere mal was Neues. Und hat sich damit beschäftigt für die Firma Autoteile Unger, kennt ihr vielleicht, Grundstücke zu akquirieren und Infrastruktur, alles die ganze Basis zu schaffen, dass so Märkte entstehen. Das hat ihn aber auch nicht mehr so richtig ausgefüllt. Und eben durch diesen Ort Emleben, wir kommen immer wieder an den zentralen Punkt zurück, sagt der Mensch, weißt du was, wir schaffen hier ein Gewerbegebiet. Aber mit dem klaren Ansatz, förderwürdige Gewerbe einzufangen, zu rekrutieren, zu finden, dann Arbeitsplätze geschaffen werden. Ja, und das haben sie auch gemacht. Und in der Weihnachtszeit um 1991, da war ich damals gerade ein halbes Jahr in der Bad Hersfelder Firma beschäftigt, war stolz wie Bolle, dass ich meine Baustelle im Termin geschafft habe. Ja. Und hatte auch so viele Stunden, ich hatte den ganzen Januar Zeit und hatte frei. Aha. Und da gab es eine witzige Begebenheit zwischen meinem Stiefvater, einem Bekannten von ihm und ich, der gerade dazwischen geplatzt ist, weil meine Eltern, die habe ich geliebt, gemocht. Ja? Wir haben uns fast jeden Tag gesehen, also ohne die ging das nicht. Ja? Und da sagt der Bekannte von meinem Stiefvater, du, ich habe da so einen Verrückten kennengelernt, der will in Emleben im Büromöbelmarkt machen. Hast du nicht Lust, für uns Möbel zu verkaufen? Oh, ja. Und da habe ich gesagt, Detlef, hast du was getrunken? Ich sage, ich habe einen Job, der mir Spaß macht, ja, der mir wirklich Spaß gemacht hat. Und ich sage, ich wüsste nicht, warum. Und dann dachte ich, Mensch, hast du den ganzen Januar Zeit, hast so viele Überstunden wie noch niemals in deinem Leben gehabt. Kannst du es ja mal anhören. Und da sagte ich zu ihm, und wie soll das jetzt hier vonstatten gehen? Meinte, ja, wir haben jetzt so eine Handvoll Leute. Das waren die Kollegen, unter anderem auch die, die ich jetzt vor ein paar Tagen verabschiedet habe. Die war damals auch schon dabei.
Okay.
Wir fahren gemeinsam nach Gelsenkirchen und treffen da Michael Marquardt. Der hat früher mal Roller gegründet, hat seine, also mit seinem Bruder zusammen,
ja, ja,
hat dann seine Anteile 1986 verkauft. Aha. Und der hat jetzt hier für sich entschieden, der will was Neues machen, so einen kleinen Büromöbelmarkt. Mhm. Und bei uns in Emleben gab es ein Gebäude, das sind zu Zeiten der Deutschen Demokratischen Republik diese Einweggummis für diese Weggläser
geworden. Ja, ja, ja,
ja. Das war ein Gebäude, also von der Bausubstanz in Ordnung, 2x600 Quadratmeter auf 2 Etagen. Ja, und dann will er den Markt reinmachen. Und in Gelsenkirchen hat er sein Büro. Und da fahren wir hin und da kannst du mitfahren. Ich sage, Moment, so einfach geht das nicht. Fahre ich nicht einfach so mit. So, das müsst ihr mir schon bezahlen, die Fahrt. Sonst fahre ich ja nicht. Ja, hallo, ne?
Das kommt also immer schon ein Geschäftsmann, ne?
Ja, will ich nicht sagen. Aber ich hatte in meiner, na, ich will jetzt nicht so weit gehen, aber in meiner ersten Ehe hatte ich eine Frau, die war vom Beruf Tochter. Und das ist viel in mir hängen geblieben. Und da musste man natürlich gucken, dass man zurechtkommt, ne? Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind damals nach Gelsenkirchen gefahren und die paar Damen, die da mit dabei waren, Michael Marquardt ist ja vom körperlichen Wuchs nicht so ein Riese, hat damals gesprochen wie Herbert Grönemeyer, sehr schnell und sehr undeutlich und saß hinter einem unscheinbaren, grauen, über Eck gebauten Schreibtisch mit so einem Thekenaufsatz drauf, hat die Mädels dann in die Abteilung zum Einarbeiten geschickt und dann saß ich ihm so vis-à-vis, so ganz alleine und dann fragt er mich, und Sie wollen für mich arbeiten? Ich sage, nein. Ja, warum wäre ich denn hier? Ich sage, er hat gesagt, kannst du es mal angucken? Mhm. Und hat mir die Fahrt bezahlt. Ich sage, kann man sich mal unterhalten. Und ich habe zu Michael Marquardt heute noch, ich will echt sagen, freundschaftliches Verhältnis. Mhm. Auch wenn er die Firma schon seit 2007 verkauft hat, an den Konzern, dem wir heute gehören. Mhm. Und mit einer Rückblende oder mit ja, ein bisschen Lebenserfahrung, würde ich sagen, wir hatten von Anbeginn der Seelenverwandtschaft. Ja. Mhm. Und hatten damals ein sehr witziges Gespräch. Und ich habe gesagt, ich kann das mal probieren, Möbel zu verkaufen. Und dann sagt er, ja, dann fahren Sie auch in den Außendienst. Ich sage, Moment, dann brauche ich ein Auto. Ja, kriegen Sie auch ein Auto. Ich sage, okay. Aber ich sage, das ist nicht so ganz einfach. Ich sage, ich brauche ein Auto mit einer Anhängerkupplung. Das sagt er, wieso, wenn denn eine Anhängerkupplung? Ne? Ich sage, naja, meine Frau, wir haben 2 Turnierpferde. Ja, also ich habe jetzt für gespartes Geld einen ordentlichen Böckmann-Pferdehänger gekauft. Mhm. Ich sage, den muss ich ziehen. Ich sage, wenn ich jetzt ein anderes Auto kriege, muss der Hängerkupplung. Ah, kriegen Sie auch einen Hängerkupplung. Ah, ihr aus dem Osten, sagt er, ihr seid ja auch total verrückt, ne? Und jetzt auch noch hier so Ansprüche stellen, wollt gar nicht hier arbeiten. Also es war nicht von dieser Welt, dieses Gespräch, aber es war unglaublich amüsant für ihn und für mich. Ich hatte ja nichts zu verlieren. Ja, und dann im Endeffekt haben wir uns die Hand gegeben zum Arbeitsvertrag. Und wo ich unterschreiben wollte, habe ich gelesen, da steht was mit samstags arbeiten.
Oh.
Ich sage, das geht nicht, kann ich nicht unterschreiben. Da sagt er, was ist denn jetzt schon wieder? Ja, wieso können Sie nicht unterschreiben? Ich sage, ich kann samstags nicht arbeiten gehen. Ich sage, ich habe Freunde aus dem Handwerk, wir gehen pfuschen, um es nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen. Ich sage, das ist ja Samstag ein ganz wichtiger Moment für mich, da habe ich keine Zeit. Mhm. Dann hat er einen Kugelschreiber genommen, ich habe den Vertrag heute noch, und hat den Samstag durchgestrichen. Ne? Also es war total irre. Ja, und dann habe ich dann im Januar 92 angefangen mit den Kollegen, die wir damals hatten, vor Ort, eine Handvoll oder 2 Hände voll, aus dieser alten, ja, eine Industrieanlage wäre das falsche Wort, aber es war halt Industrie. Eine Etage so herzurichten, dass man Möbel aufbauen konnte und dass man verkaufen konnte. So, und weil wir ja Handwerker sind, haben wir das auch gemacht. Und dann hatten wir unsere Möbel aufgestellt und dann haben wir von heute zu morgen quasi unsere Arbeitskombi gegen vermeintlich ordentliche Sachen eingetauscht. Einarbeitung war damals auch nicht so wichtig. Und Büromöbel verkauft. Ne? Und ich habe damals in diesem Augenblick zum Thema Verkauf irgendwo meine Profession gefunden. Ich kann das nicht beschreiben. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und er hat mich natürlich damals auch gefordert, wie verrückt. Ja. Manchmal war er auch ein bisschen komisch, ein bisschen schwierig, aber irgendwie hat er in die Welt gepasst. Der konnte einem was sagen, ohne einem die Hand zu geben, der hat es immer eingehalten. Ja. Und das ist für mich unglaublich wichtig gewesen.
Das gibt es auch nicht mehr so oft.
Ja. Nee, heute ganz, ganz wenig. Ich vermisse das auch sehr. Und ja, dann, ich habe einen neuen Prospekt gemacht. Oliver Baden, sein Außendienstteam. Ich sage erst mein Team. Neue Auto mit der Hängerkupplung, ein Messstab, ein Winkelmesser, ihr Laptop, ihr Drucker und ihr Autotelefon. Autotelefone waren damals noch so groß wie eine Maschine. Ja. Und dann bist du Tag und Nacht unterwegs gewesen, wirklich von Montag bis Samstag. Und wir haben immer nur auf Termin gearbeitet, damals Büromöbel verkauft. Wir hatten damals ein unglaublich tolles Programm, auch auf so einer Baukastenbasis bestehend, konntest du alles mitmachen. Auch wirklich sehr wertig. Ich hab mir die Finger blutig geschrieben als Verkäufer und es hat mir so viel Freude gemacht. Meine Bestellung habe ich sonntags gemacht. Aha. Auftragsbestätigung habe ich nicht geprüft, hatte ich echt keine Zeit mehr dafür. Weil ich gesagt habe, ich bestelle sie richtig, also müssen sie nur richtig liefern. Ja, richtig. Und ja, nach ungefähr 2,5 Jahren hat er mir Hausverbot ausgesprochen. Und in den 2,5 Jahren ist natürlich vorher noch mehr passiert. Wir hatten nach dem ersten Dreivierteljahr, also Ende 92, hat er sich dann entschlossen, auf den zweiten noch verbleibenden 600 Quadratmetern Küchen aufzubauen. Aha. Und ich saß dann in der anderen Abteilung, habe auf meine Büromöbelkunden gewartet und in der Küche haben die Leute Schlange gestanden. Mhm. Das kann man sich nicht vorstellen. So wie früher ein Ossi, wenn er ein Bananengeschäft hat. Ja. Da standen die wirklich kilometerlang. Und immer nur auf Termin. Da sagt Herr Bart, kommen Sie mal rüber, kommen Sie mal rüber. Ich sage, Mann, jetzt müssen Sie Küche verkaufen. Ich sage, ich kann doch keine Küche verkaufen. Was machen Sie, verkaufen Sie eine Küche. Und es ging. Es ging einfach. Ja, es geht. Für mich sage ich immer, auch heute noch, es geht immer durch den Kopf. Ich muss es wollen. Muss natürlich ein bisschen Spaß dran haben. Das merkt der Gegenüber immer. Mhm. Dann haben wir angefangen, Küchen zu verkaufen und Büromüll haben wir dann sein lassen, weil ich kann, wie jeder andere auch, nur ein Herz in seiner Brust schlagen haben. Ja. Haben wir uns auf das Thema Küche konzentriert und da ging das natürlich genauso Vollgas weiter. Und nach 2,5 Jahren habe ich ein Hausverbot ausgesprochen bekommen. Und als ich dann gefragt habe, warum, sagt er, sie haben seit 2,5 Jahren nie Urlaub gehabt. Sie waren 6 Tage in der Woche da.
Ah, krass.
Man, ich habe jetzt mal in Österreich ein schönes Hotel gebucht. Ich habe ihnen alles bezahlt und da stehen sie sich ja nicht herzukommen. Sie fahren da jetzt hin.
Krass.
Und das fand ich damals von seiner Seite aus unglaublich respektabel, ja, dass man auf so eine Art und Weise Danke sagt. Ich habe das nicht erwartet, ja. Weil das, was ich mache, ich habe es mit Leidenschaft gemacht. Mache ich heute noch. Ja, und so hat Oliver Barth damals vom Elektriker irgendwie durch einen Zufall, ich sage mal, es gibt keinen Zufall, es ist eine Bestimmung, den Weg in die Küche gefunden. Und Michael Marquardt, der auch gemerkt hat, dass er es mit mir ein bisschen machen kann, ich es auch mit mir machen lasse, weil ich es gerne mache, hat mich dann auch für alles Mögliche gebraucht. Missbraucht will ich nicht sagen, das wäre falsch. Und dann hat er mir 1997 mal einen Geschäftsführertitel umgehangen. Zwischendurch hatte ich mit ihm auch mal eine GmbH, die war unglaublich erfolgreich. Mhm. Da hatte ich 4 Leute eingestellt, aber aus unserem Portfolio, was wir hatten, habe mich damals mit denen hingesetzt. Ich sage, Freunde, Urlaub ist Luxus, den gibt es nicht. Oma hat auch nicht jede Woche ihren 80. Ich sage, wir ziehen alle an einem Strang, wir verdienen jeder das gleiche Geld, wir machen keine Unterschiede. Ich sage, ich will allen beweisen, dass wir als kleine Truppe, damals war mein M-Leben zum Thema Küche schon eine etwas größere Mannschaft, ich sage, ich will, dass wir mehr machen als der ganze restliche Laden. Und dann ist der Ehrgeiz gepackt, ja. Und da könnte ich mich jetzt natürlich verlieren, dass wir dann tatsächlich bis morgen früh sitzen. Das will ich uns ersparen. Und wir hatten in dem Jahr so viel Erfolg gehabt als diese kleine GmbH. Die Michael Marquardt ja quasi, der war Teilhaber. 50-50 haben wir gemacht, also partnerschaftlich. Dass er dann gesagt hat, Mensch, könntest du das nicht für die ganze Firma machen? Die Leidenschaft da so einbringen? Und da war ich damals so verrückt und habe die GmbH tatsächlich liquidiert. Das war einer der größten Fehler meines Lebens. Hätte ich behalten sollen. Und ja, dann wie gesagt 97 dann für die ganze Firma die Geschäftsführung übernommen. Natürlich nicht als Ausgebildeter und in was weiß ich wo studierter Kaufmann, sondern dieses Learning by Doing. Ich hatte mit Michael Marquardt selber einen unglaublich guten Mentor und habe dann natürlich auch sehr unorthodoxe Dinge von ihm gelernt, weil er selber ja auch seinen eigenen Weg gegangen ist. Also er war nicht verbandsgelistet, wie wir als Firma nicht verbandsgelistet waren. Er hatte keinen rechts oder keinen links neben sich. Er war sein eigener Herr. Ja, und da kann man natürlich ganz anders Entscheidungen treffen. Da kann man auch manchmal, entschuldigen, wenn ich das so sage, mal eine richtig große Fresse haben. Ja. Und mit diesem Mut, und wir haben quasi unsere Firma auf dem Bierdeckel erfunden. Ja. Also wir hatten nahezu jeden Tag nach der Arbeit haben wir uns getroffen, ja, haben zusammen gegessen, haben auch mal ein Bierchen zusammen getrunken, manchmal auch 2, will ich zugeben, und haben den Tag Revue passieren lassen. Ja. Was hat heute stattgefunden? Was habe ich im Verkauf tatsächlich erlebt? Die Fragen, die Kunden gestellt haben und da haben wir immer Bierdeckel bergeweise vollgeschrieben und dadurch, dass ja eben niemand Rechenschaft schuldig und pflichtig gewesen ist, konnten wir alle Dinge probieren. Wir konnten alles machen. Natürlich waren noch viel blödsinnige Dinge dabei. Aber wenn ich es nicht probiere, weiß ich es nicht.
So ist es.
In der Zeit, in der wir heute leben, werden ja viele Firmen von Controllern geführt und da würden solche Dinge auch keine Chancen haben. Und das war eigentlich der entscheidendste Moment, dass wir uns so entwickeln konnten, wie wir uns entwickelt haben als Firma. Ja, und dann heißt es eigentlich zuhören, mit Menschen vernünftig umgehen und den Stil, den unsere Firma hat, und der basiert eigentlich nur auf Grundsätzen, die haben wir auch im Internet nachzulesen. Das waren früher mal 10 Grundsätze, heute sind es bloß nur 6. Weil bei den 10 Grundsätzen haben wir zu oft geschrieben, dass wir ehrlich sind. Das glaubt Ihnen heute keiner mehr, wenn man es zu oft sagt. Haben wir das ein bisschen eingedampft. Aber diese Grundsätze nach Ehrlichkeit, nach Transparenz, nach Klarheit, nach Fairness, ja, dass ich ein Ergebnisversprechen einhalte, das hat grundsätzlich mit dem Handel, mit Verkaufen nichts zu tun. Sondern das sind die Dinge, das sind die Werte, die wir alle schätzen und nach denen wir uns alle irgendwo ein bisschen sehnen. Und das ist die Basis unserer Firma. Und ich hatte ja gerade im Vorfeld erwähnt, ein vernünftiger Umgang mit Menschen. Und Menschen sind für mich alle. Das sind Kollegen, das sind Lieferanten, das ist das, jeder. Ja? Auf Augenhöhe, vernünftig, partnerschaftlich und wie gesagt auch immer mit dem nötigen Respekt dem anderen gegenüber. Ja, und so hat sich die Firma entwickelt. Und neben M-Leben haben wir nachher irgendwann mal in Paderborn einen Laden aufgemacht. Aber aus der Not heraus, ich hatte damals dort ein Grundstück, musste es bebauen. Und das war damals ja in der Nähe von Delbrück bei Paderborn gewohnt. Aber wir waren im Leben so unglaublich geil drauf. Ja? Also die Leute, die haben, ihr könnt euch das nicht vorstellen, die haben 20 Meter am Empfang, wie hier vorne im Laden, Schlange gestanden, dass sie einen Küchenplanungstermin kriegen. Das ist unvorstellbar. Wir hatten damals ein Einzugsgebiet von uns, von Thüringen aus gesehen, bis nach Leipzig, bis nach Dresden, um das mal in Kilometern zu fassen, das sind 200, 250 Kilometer. Und haben dann gesagt, wenn wir so gut dabei sind, und wir haben auch eine eigene Story gehabt, neben den Grundsätzen, die ich gerade erwähnt habe, probieren wir mal, ob das auch an anderen Stellen in Deutschland funktioniert. Und dann haben wir einen Testladen gemacht in Hamburg. Aber ich sage, ein Testladen in Hamburg ist doof. Warum, Herr Barth, ist ein Testladen doof? Ich sage, wenn da aus welchen Gründen auch immer dieser Test in die Hose geht, dann wissen wir nicht, ob es richtig war. Ich sage, wir brauchen einen zweiten Testladen. Ja, wo würden Sie einen Testladen machen? Ich sage, in München. Okay. Und das, also so haben wir Entscheidungen getroffen damals. Und haben wir uns in Hamburg und in München, was ich jetzt erzähle, hat 2 Wochen gedauert, Standorte angesehen, vollkommen atypisch für jeden, der Einzelhandel betreibt. Also jeder würde sich, normal denkende Mensch, der sich damit beschäftigt, an die Birne greifen. In Hamburg war das damals am Gänsemarkt, glaube ich, in der ersten Etage über McDonald's, haben wir eine große Wohnung gemietet mit einer riesen Dachterrasse. Und in München haben wir einen 120 Quadratmeter Laden gemietet, also wirklich in der Peripherie, die dann nicht mehr so schön ist. Und dann kam das nächste Handicap, dass wir gesagt haben, Mensch, wir haben gar keine Leute, die dort verkaufen. Wir kannten niemanden in Hamburg, auch keinen in München.
Wie macht ihr das jetzt heute? Also allgemein mit den Verkäufern, schult ihr die selber? Weil
ja, das machen wir
selber. Wie du ja jetzt gesagt hast, ihr seid ja völlig, ihr macht eure eigenen Regeln so ein bisschen.
Und das finde ich geil. Ja, das finde ich echt gut. Nein, aber das muss man ganz kurz, um auch das System Marktwert ein bisschen zu verstehen oder besser verstehen zu können, noch erzählen. Wir müssen unser Geschäft betreiben und Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht. Und man kann Grundsätze haben, aber die müssen auch gelebt werden. Und wenn man weit weg ist, ist es immer schwierig, die Hand am Puls zu haben. Ich meine, damals gab es kein Internet und alles die Annehmlichkeiten, die wir heute kennen, um zu kommunizieren und auch Distanzen zu überbrücken. Damals war es der warme Händedruck, dieses unmittelbare Miteinander, den Austausch, den man gepflegt hat. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, dann nehmen wir Leute aus M-Leben. Ich sage, jeder, der in Thüringen wohnt, ist froh, wenn er mal nach Hamburg oder mal nach München darf. Nicht, weil es in Thüringen nicht schön ist, sondern auch mal ein bisschen vor die Haustür zu kommen. Ja? Wir hatten damals Frauen und Männer gleichermaßen beschäftigt. Ich sage, jeder ist auch mal froh, wenn er mal vor die Hütte kommt. Und damals haben wir gesagt, also wir haben einige Kollegen damals gefragt, seid ihr bereit, diesen Schritt mitzugehen? Und damit es auch, und das ist wichtig, das hat wieder was mit dem Umgang miteinander zu tun. Natürlich muss das Geschäft funktionieren. Natürlich machen wir das nicht, weil wir irgendwo ein Samariterkreuz auf den Rücken tragen. Ja? So ein Laden muss Geld verdienen. Ja? Das ist nun mal so. Aber man darf nicht vergessen, dass alle mit Spaß und mit Freude an die Arbeit gehen, aber dass sie auch ein privates Leben haben. Es muss immer alles in der Balance sein. Ja. Und da haben wir damals gesagt, wir machen den Laden, die Läden nur 3 Tage auf.
Ah, okay.
Aber nicht zu den Öffnungszeiten, wo der normale Möbel-Einzelhandel normalerweise am besten funktioniert, Donnerstag, Freitag, Samstag, sondern wir haben gesagt, wir machen das Montag, Dienstag, Mittwoch. Und warum? Weil wenn die Verkäufer Samstagabend nach Hause kommen, aus München oder aus Hamburg, das sind jeweils gute 400 Kilometer bis zu uns, dann ist kein Freundeskreis mehr da. Keine Freitagsparty, keine Samstagsparty, das geht nicht. Und dann haben wir gesagt, das machen wir nicht, sondern Montag, Dienstag, Mittwoch. Und haben mit den beiden Läden begonnen und das hat funktioniert wie Wolle. Wir hatten immer Anzeigen geschaltet, in den Todesanzeigen, weil die werden immer gelesen, mit dicken, fetten, schwarzen Rand drumherum. Und da haben wir unsere Anzeigen platziert und haben immer auf Termin gearbeitet.
Das sind ja völlig neue Vertriebskonzepte.
Das war geil. Ja. Und wenn unsere Herrschaften nach München oder nach Hamburg gefahren sind, dann hatten die für den Montag, Dienstag, Mittwoch 1, 2, 3 Planungstermine pro Nase am Tag. Mhm. Und sind dann quasi mit ihren Aktenkoffern nach Hause gefahren und haben in Emleben oder dann auch zu Hause ihre Aufträge abgearbeitet. Und wir hatten seinerzeit, ich hatte gerade kurz gesagt, wir haben auch eine Story um unser Thema. Weil die Küche als solches, die ist austauschbar. Mhm. Sagen wir, siehst du eine, siehst du alle. Geräte sind austauschbar. Ja, und ich möchte jetzt niemand zu nahe treten. Ja. Ich habe höchsten Respekt vor jedem, der sich mit dem Thema beschäftigt und der produziert und der damit Handel betreibt. Aber es ist immer das Gleiche. Und wenn ich ein Geschäft, gerade der besonderen Art, wie wir das seinerzeit praktiziert haben, auch in einer gewissen Art und Weise einer Expansion, auch wenn die für heutige Verhältnisse sehr, sehr verrückt klingt, ja, aber es war tatsächlich so, muss man irgendetwas haben, was das Besondere ist. Und wir hatten 1994 bei unserem Standort das Objekt, wo wir heute auch drin sind, ein neues Objekt gebaut mit 7.500 Quadratmeter plus großes Hochregallager und so weiter und so fort. Und hatten dort auch eine kleine Tischlerei installiert. Und eine Küche, jeder weiß es, besteht auch unter anderem aus einer Arbeitsplatte. Mhm. Und wir hatten, ja, damals war es aber Laminat. Ja,
ja stimmt.
Das war eben diese, ja.
Richtig.
Mit Papier beklebte
Spanplatten. Genau, kenne ich auch. Gell?
Und die Frage wäre jetzt genau nämlich, was macht Marquardt so besonders? Aber was du schon jetzt die ganze Zeit erzählt hast, ist eigentlich schon besonders. Ja, aber richtig. Ich glaube, das Highlight kommt da jetzt erst noch.
Ja, das ist spannend. Unsere halbe Stunde ist viel zu kurz. Ja. Eigentlich müssen wir sagen, wir treffen uns zehnmal eine halbe Stunde.
Überziehen einfach. Ich habe schon hier geschrieben, wie überziehen. Aber das ist genial, was du erzählst. Mach einfach weiter.
Und aber wir sind immer noch bei der Frage, wer ist Oliver Barth eigentlich?
Ja, genau. Die Platten sind interessant.
Ja, und wir hatten damals auch wieder ein Marquardt-Thema. Es gibt damals wie heute Lieferanten gleichermaßen. Da hast du ein großes Verkaufshandbuch, da kriegst du von dem Schrank über das Gerät, über das Zubehör, über die Spüle, über das Leck, kriegst du alles. Haben wir nicht gemacht. Wir haben Möbel beim Möbelbauer eingekauft. Mhm. Ja. Wir haben Zubehör beim Zubehörlieferanten, Hersteller eingekauft. Wir haben Geräte direkt in München oder bei unseren Handelspartnern aus der Industrie eingekauft. Weil wenn man mit jedem, mit dem man Handel betreibt, und da meine ich jetzt die Lieferantenseite, genauso vernünftig und ehrlich umgeht, kann man mit denen auch immer gute Geschäfte machen. Mhm. Und wir haben heute so gute gewachsene Strukturen, das sind freundschaftliche Verhältnisse, die uns miteinander verbinden. Ja, wir kennen uns alle schon unglaublich viele Jahre. Zum Thema Oliver Barth, ich bin jetzt im 33. Jahr in der Firma, mal so ganz nebenbei. Und hatten unter anderem auch die Arbeitsplatte direkt eingekauft. Und zwar gibt es da im Norden Deutschlands, ich weiß nicht, ob die heute noch existieren, eine Firma Hollweg. Und die hatten eine ganz verrückte Laminatarbeitsplatte. Und zwar hatte die an der vorderen gerundeten Kante so eine Erhöhung gehabt, ja, dass das Wasser nicht runterläuft.
Okay.
War cool.
Das habe ich, glaube sogar tatsächlich schon mal gesehen.
Das habe ich auch, glaube ich, schon mal gesehen.
War wahrscheinlich früher der letzte Schrei, oder?
Ja, das war damals so, als die Dinosaurier noch über diesen Planeten gelaufen sind. So lange ist das mittlerweile gefühlt schon her. Und haben wir gesagt, Mensch, wenn das Wasser nicht runterlaufen soll, müssen wir doch irgendwas machen. Und wir hatten bei uns in dem neu gebauten Objekt damals eine Tischlerei, weil Marquardt ist auch, also die Firma Marquardt eher als Mensch und wir damals in der Entwicklung, wo wir uns damals befunden haben, das ist heute auch nicht mehr alles richtig, ja. Auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht mehr alles richtig. Aber wir haben es uns damals erlaubt und es hat funktioniert und es war auch für vieles gut. Dann haben wir gesagt, wir hätten es am liebsten, wenn jeder Kunde einen Sonderwunsch hat, ja, dass er uns herausfordert. Dass wir nicht sagen, gnädige Frau, das habe ich auch zu Hause und das hätte ich auch. Mhm. Machen so dies. Nee, anders sein, ja. Ganz bewusst anders sein wollen. Und dann haben wir gesagt, wir kaufen diese Platten mit dieser Wasserkante, Wassernase haben wir damals gesagt, ein. Und damit das auch Mehrwert für den Kunden hat, weil eins dürfen wir bei aller Liebe zum Geschäft nicht vergessen, das Wichtigste ist der Kunde. Und das ist kein Lippenbekenntnis und keine Floskel, der Kunde bestimmt unseren Takt.
Richtig. Ja?
Und deswegen muss man immer hinhören und den Kunden unglaublich respektieren.
Ja.
Und haben wir gesagt, Mensch, bei den vielen tollen Maschinen, die wir haben, nehmen wir doch diese Spülen und nicht, wie man das von damals althergebracht kennt, und setzen die von oben in die Arbeitsplatte ein, weil da mache ich immer diese Kante, wo ich drüber wischen muss. Ja.
Sammelt sich irgendwann immer mehr Dreck an.
Genau so ist es. Ja, ich wollte es nicht so schädlich beschreiben.
Ja, aber so ist es ja.
Aber es ist wirklich so. Wir haben die Platten dann quasi aufs Gesicht gedreht, auf die schöne Seite, haben mit Oberfräsen gearbeitet und dann tatsächlich mit Handarbeit in der Tischlerei bis aufs Laminat. Da haben wir auch darauf geachtet, dass wir stärkere Laminatstärken haben, ja. Die mit Stechbeil alles sauber gemacht, die Spülen eingeklebt, mit umlaufend lichtem Maß im Überstand, mit Kunstharz ausgegossen, dass der Kunde eine flächenbündig von unten eingebaute Spüle gehabt hat, ja. Geile Geschichte. Dann haben wir gesagt, Mensch, ist Arbeitsplatten, Laminat, Bügeleisen, heiter Topf, heißer Kuckuck oder eine Pfanne draufgestellt, hast du eine Erinnerung für die Ewigkeit.
Ja, richtig.
Und bei uns ungefähr 15 Kilometer entfernt gab es seinerzeit eine Firma Schraps Natursteine in Waldershausen. Da sind wir mal hingefahren und haben gesagt, Mensch, wir brauchen so ein paar Granitreste. Mhm. Aber fest auf Format geschnitten, ich sag mal so ein A4-Format etwa, oben gefasst und haben wir die Platten dann von oben eingefräst und haben die nur mit so einem kleinen Überstand der Fasstärke in die Platten eingeklebt, ja, Spüle von unten flächenbündig und eine heiße Topf-Ab- oder eine Topfabstellfläche, mhm, die man auch mit heißen Dingen eben besetzen konnte, ohne dass die Platte Schaden davon nimmt. Und das meine ich, also wir haben immer eine Story um unsere, ja, Küche an sich, um uns quasi von allen anderen abzuheben, nicht bewusst, aber eben anders zu sein. Mhm. Ja.
Waren das dann so die ersten tatsächlich Granit, ja, nicht damals Arbeitsplatten, so, aber wie nennen wir das?
Das war, nennen das Pseudo.
Okay. Aber gab es das allgemein dann schon bei anderen Küchenherstellern? Ja,
Naturstein war in der Küche schon damals bekannt, aber unglaublich, das war was ganz Elitäres. Mhm. Ja. Also wer Naturstein in seiner Küche gehabt hat, ja, der ist entweder mit einem goldenen Löffel in den Hals geboren oder hat was weiß ich gemacht, ja. Aber für die Masse war das nichts. Mhm. Und weil wir immer umtriebig waren, ja, wir haben immer hingehört. Ich bin zum Beispiel jeden Morgen durch die Tischlerei gelaufen, ich bin jeden Morgen durchs Lager gelaufen, ja, standen da Reste, warum steht da ein Rest, warum ist eine Platte zurückgegangen und so weiter. Also mit den Monteuren gesprochen, immer einen unglaublich engen Austausch, weil ich halte Menschen, die von sich behaupten, alles zu wissen, Entschuldigung, aber es sind Scharlatane, ja? Keiner weiß alles. Und man muss sich austauschen. Und
man kann auch nicht alles.
Also nein, das ist genau. Finde ich auch gut so. Ja. Das muss auch gar keiner. Das verlangt überhaupt kein Mensch. Aber man muss zuhören. Man kann das, wenn man mit wachen Augen durch die Welt geht, auch unglaublich viel sehen. Mhm. Ja, klauen auf der einen Seite mit den Augen, aber auch mit zuhören und kann sich Gedanken machen.
Ja.
Aber dafür ist natürlich wichtig, dass das Herz an der richtigen Stelle schlägt für genau das Thema. Mhm. Und das hat es bei uns, Gott sei Dank. Ich sage bewusst nicht bei mir, sondern wir waren ja ein Team. Ja, und ich hatte ja gerade gesagt, jemanden in die Rente geschickt zu haben, wir hatten auch keine Fluktuation. Bei uns ist auch keiner weggegangen. Ja? Wir waren eine Familie und wir sind heute noch eine Familie. Und das lebe ich so lange, wie ich diesen Job machen darf.
Wie viele Mitarbeiter seid ihr mittlerweile?
Wir haben damals angefangen, wir waren ungefähr 12 Leute damals, ganz zum Beginn. Und heute, wir haben natürlich Struktur mit Angestelltenverkäufern. Damals hatten wir sehr lange nur mit selbstständigen Handelsvertretern gearbeitet. Okay. Unsere Monteure sind alle selbstständige Montageteams, aber die leben von der Firma. Mhm. Und die Speditionen sind auch alle selbstständige Partner. Natürlich haben wir Vereinbarungen, natürlich haben wir Spielregeln.
Ja, natürlich.
Aber Spielregeln müssen für sie passen, müssen für uns passen. Ja. Man kann es nur gemeinsam lösen. Aber wir haben alle den gleichen Kunde. Mhm. Und der Kunde im Fokus müssen Spielregeln so definiert sein. Und wenn ich, um die Frage jetzt mal konkret zu beantworten, mal zusammenzähle, also ich denke, wir haben bundesweit ca. 600 Leute, locker in Lohn und Brot, also die tagtäglich von der Firma arbeiten, beziehungsweise leben.
Auf wie viele Niederlassungen verteilt? Wie viele Niederlassungen habt ihr? Oder halt diese, oder nennt man das Niederlassungen? Oder wie nennt ihr die?
Wir sagen
Ausstellungs-
Werkstudios.
Werkstudios.
Ja, okay. Warum Werkstudio? Jetzt komme ich wieder auf das Thema von vorhin zurück. Warum Granitarbeitsplatte? War es eine? Und durch diese Umtriebigkeit und auch durch diese Neugier und auch durch diese unmittelbare Zusammenarbeit mit den Lieferanten, direkt, auch mit der Industrie direkt, sind wir damals nicht weit von hier nach Schorndorf gefahren zur Firma Schock. Wir hatten damals in Schorndorf ein hochinnovatives Produkt. Spülen wurden ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren aus, ich sag mal, mineralischen Bestandteilen gefertigt, Silkranit, Silakron und wie sie nicht alle hießen. Und Schock hatte damals auch Spülen eben aus solchem Material und hatte wirklich für mich aus heutiger Sicht seiner Zeit unglaublich weit voraus aus dem Material der Spüle Arbeitsplatten gefertigt. Mhm. Und auch mit den Gedanken der Nachhaltigkeit, weil eine Arbeitsplatte war damals 10 mm, die von Schock gefertigte Platte. Und damit wir auf diese Standardhöhe einer 4 cm Arbeitsplatte gekommen ist, hat er, um sie auch von der Leichtigkeit handelbar zu machen, mit einem aufgeschäumten, recycelten Glasunterbau versehen. Also ein ganz verrücktes, okay, tolles Produkt. Das haben wir uns damals
angesehen. Wann war das? In welchem Jahr?
Das war 96.
Krass.
96, ja. Müsste 96 gewesen sein.
Da haben wir zwei noch lange nicht an Küchen gedacht.
Da waren wir fünf.
Ja. Das hat er nochmal der Trommel im Christbaum gelaufen.
Genau, sozusagen. Nicht mal das.
Und da sind wir damals durch die Produktion gelaufen und witzigerweise war damals eine Frau Marquardt, die uns da geführt hat, hat aber mit ihnen von mir gar nichts zu tun, aber eine unglaublich taffe Frau, Fallschirm gesprungen, also eine total verrückte Person. Aber solche Typen sind eben die, die polarisieren, die einen mitnehmen, ja. Und vor jeder Maschine, vor jedem Arbeitsgang blieb die stehen und sagt, hey, das ist eine Maschine aus der steinverarbeitenden Industrie. Okay, wir haben diesen ganzen Rundgang gemacht und Marquardt und ich, wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen Bier getrunken, manchmal auch ein Schnäpschen. Aber kalt muss da sein.
Ja,
kalt
muss da sein, ja.
Und haben damals auch leidenschaftlich gerne Camel ohne geraucht, ne? Leidenschaftlich 3 Schachteln am Tag. Aber jeder, ne? Da haben wir uns damals eine Camel in den Hals geworfen und gucken uns so übers Auto doch an. Und dann sagt Marquardt, warum machen wir eine Stein? Ich sage, klar, warum machen wir eine Stein? Wir hatten, ich hatte eben gesagt, das Gebäude, in dem wir heute sind, das haben wir 94 gebaut und haben so im 2-Jahres-Rhythmus in Emleben, da haben wir eine Fläche von ungefähr 80.000 Quadratmetern in Summe. Haben wir dann, wir nennen das Kreativjahr gebaut, das ist ein Schulungsraum drin gewesen. Wir hatten damals in Emleben auch einen Kindergarten, weil die Menschen, die da haben, die von uns aus dem Ort gearbeitet haben, natürlich waren die alle im gebärfreudigen Alter und Kinder ist ja das, was uns auch das Leben tatsächlich als Wichtigstes jeden Tag als Aufgabe mitgibt. Haben wir gesagt, ja, wir wollen aber, dass die Arbeit nicht hier ewig rum zu Hause rumhängen. Ne? Dann haben wir einen Kindergarten gebaut und hatten für unsere eigenen Kinder, also Mitarbeiterkinder, in Kindergarten gehabt. Wir haben natürlich auch welche aus den umliegenden Ortschaften mitgenommen. Wir hatten Streichelzoo mit Ziegen und Hasen und weiß der Kuckuck, ja. Also echt verrückt, das macht kein normaler Unternehmer. Aber Marquardt war eben kein normaler Unternehmer, ja. Ein sehr erfolgreicher, total verrückter Typ. Natürlich wie alle Menschen mit Höhen und Tiefen. Mhm. Aber das ist Firmenkultur. Ich habe eben von Familie gesprochen. Ja, und neben dem Kreativwerk hat er dann auch gesagt, Mensch, jetzt bauen wir hier eine große Produktionshalle hin. Da machen wir Laminatarbeitsplatten. Und die ist dann so in 96 fertig geworden, 10.000 Quadratmeter, also nicht so klein, mit einer riesengroßen, vollautomatisierten Anlage, wo Laminatarbeitsplatten als Rohware reingeschoben werden, mit einer Resteverwertung bis, ich glaube, 1 Meter war das damals, glaube ich, kann ich nicht mehr genau sagen, sortiert und wieder also effektiv verarbeitet worden, mit allem, was jedes Tischlerherz begehrt. Die Halle war fertig, ja.
Das ist ja auch eine riesen Investition wahrscheinlich gewesen. Also. Ja,
war es auch. Also mit Knöpfen und Muscheln haben wir versucht zu zahlen, aber es wollte keiner. Ne? Und da habe gesagt, Mensch, wir verkaufen den ganzen Dreck und jetzt machen wir Steinarbeitsplatten. Und da gibt es eine Firma in Deutschland, die macht heute noch für Simatic Arbeitsplatten, die Firma Schwanekamp. Und da ist Michael Marquardt damals, oder wir gemeinsam, sind wir dann zu Schwanekamp gefahren.
Aber Moment, ihr habt dann auch keine einzige Laminatarbeitsplatte hergestellt oder habt ihr...
Wir haben die hergestellt, okay. Natürlich, ja.
Okay.
Ja, in Reinkultur hat ja auch Spaß gemacht,
okay.
Ja. Und wir waren über jede Sonderanfertigung froh, die wir bauen durften. Aber es war eben nicht vor lange diese Freude. Mhm. Ja? Und da sind wir zu Schwanekamp gefahren. Da hat Michael Marquardt damals gesagt, ich lege dir hier mal ein bisschen Geld auf den Tisch. Will ich jetzt nicht verraten. Aber ich will ein bisschen Know-how von dir. Klar, die Idee war gut, aber es war auch absehbar, dass der Schwanekamp uns auch nicht alles erzählt. Er macht ja nicht seinen Konkurrenten groß, auch wenn er das damals wahrscheinlich gar nicht vermutet hat. Dann haben wir angefangen und haben in Italien, das sind sehr gute Maschinenlieferanten, ja, haben uns Bearbeitungszentren gekauft, haben uns Wasserstrahlanlagen gekauft, haben uns Brückensägen gekauft, haben uns Kantenautomaten gekauft, haben die selber konfiguriert, ja, und haben, angelehnt an die Schockplatte damals, gesagt, wir wollen auch dünne Arbeitsplatten machen und hatten seinerzeit ein Sortiment von 10 Sorten Naturstein. Granit ist so der umgängliche Begriff, ist aber alles Hartgestein, es gibt Quarze, Gneise, Quarzite, also es ist ein sehr, sehr vielschichtiges Spektrum. Aber wir hatten gesagt, 10 mm und die fertigen wir, die konfektionieren wir und damit wir eben auf 4 cm kommen, was damals üblich war, kleben wir halt 3 cm Holzplatten unten drunter. Ne? Haben wir auch gemacht, haben das auch toll vom Markt und haben gesagt, wir wollen eben nicht, wie es früher war, dass der Granit für die meisten Menschen unerschwinglich ist. Wir haben gesagt, wir wollen es für jeden zugänglich machen, das Produkt, weil es ja auch tatsächlich einen absoluten Mehrwert hat. Ja? Wir haben hier kleine Reste von Granit in Laminatplatten eingebaut, damit die Platten nicht verbrannt werden. Mhm. Es geht ja um Ästhetik, es geht ja um Liebe. Ja? Verkaufen ist Liebe und das Produkt, das hat auch was damit zu tun. Wir hatten damals, wie gesagt, angefangen, den Markt aufzurollen. Ja, 79 Euro, damals waren es ja, glaube ich, noch Mark. Also auch für einen ganz, ganz schmalen Taler. Granitarbeitsplatten pro Meter verkauft. Und natürlich die verschiedenen Sorten, Herkunft und so weiter, machen da auch ein anderes Preisgefüge und eine Preisunterschiedlichkeit aus. Und hatten Arbeitsplatten konfektioniert und haben damit den ganzen Markt verrückt gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Damals in Emleben, in München, in Hamburg.
War das denn auch so der Punkt, wo du sagst, jetzt können sich auch normale Menschen...
Ja, das war ja unser Ansatz.
Okay. Mhm.
Also auch hier, keine Samariter, klar wollte Marquardt Geld verdienen, aber wir haben gesagt, wir wollen...
Für die breite Masse.
Genau, wir wollen es für jeden Kunden zugänglich machen. Ja? Eben auch, um anders zu sein, auch ein bisschen zu polarisieren, logischerweise, auch ins Gespräch zu kommen, wollten wir auch, aber eben auch, um ja, für jeden das unglaublich schöne, hochemotionale Produkt, ihr dürft Platten nicht so lange anfassen, das macht echt süchtig, ja, zugänglich zu machen. Mhm. Und dann kam eine ganz witzige Geschichte, weil ich hatte ja gesagt, er hat mich gerne mal gebraucht. Ja, Herr Barth, fahren Sie mal zu dem Kunden, da ist irgendwas. Und dann haben wir gemerkt, mit dem Charme der Blödheit haben wir damals Naturstein-Arbeitsplatten konfektioniert, ne? Dass sich das Material Naturstein und Holz nicht so unglaublich gut miteinander verträgt, wenn man es kraftschlüssig miteinander verbindet. Mhm. Ja? Ein bisschen Temperatur, ein bisschen Luftfeuchtigkeit.
Das verzieht.
Hat unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Da hat uns eigentlich fast die ganze Jahresproduktion damals um die Ohren gehauen. Wir haben alle Platten beim Kunden getauscht damals.
Krass.
Auch das ist heute ein Ding der Unmöglichkeit. Ja.
Das muss ein Unternehmen erstmal tragen können. Ja. Also da
war nichts. Und haben dann wirklich ein bisschen der Abteilung Jugend vorstellig fast gesagt, ja, mit Sandwichplatten, also ein bisschen Schichtstoff oben, ein bisschen Schichtstoff unten, ein bisschen Polyurethanschaum in der Mitte. Die Platte sollte leicht sein. Auch wir haben auch an die Monteure gedacht. Mhm. Nicht, dass die mit 28,5 Jahren Bandscheibenvorfall haben. Mhm. Ja. Aber da haben wir auch nicht drüber nachgedacht, dass wenn die Platten verklebt sind, über die Wasserstrahlanlage gehen, der Polyurethanschaum auch die Feuchtigkeit so aufsaugt, hat man manchen auch angefangen zu riechen nachher. Ne? Mhm. Dann haben wir es mit Aluminiumprofilen probiert, bis wir dann irgendwann auf das Thema Glasfaserstab als Unterkonstruktion gekommen sind. Und da hatten wir auch einen Kollegen, der war früher in einem Betrieb, die haben Skier hergestellt, also für Skispringer. Mhm. Und das sind ähnliche Materialien, ja. Und das hat unglaublich gut mit harmoniert. Und da haben wir quasi unser Meisterstück gemacht damals. Und da sind wir damals nach Würzburg zum LGA, haben die Platten auch testen lassen, weil jede Platte hat neuralgische Punkte. Das sind die Stege vor der Spüle, vor dem Kochfeld, hinter dem Kochfeld, hinter der Spüle. Weil die Küchen werden nicht so gebaut, wie wir sie möchten, sondern wie der liebe Kunde es sich vorstellt. Mhm. Und oft zum Fenster dahinter oder was auch immer, man tritt mal drauf, weiß der Geier. Und damit die eben an der Stelle nicht brechen und der Glasfaserstab, den wir als Unterbau nicht erfunden haben, aber dafür passend nachher erfunden haben, hat uns erlaubt, dass wir eine Platte, die wurde 1,20 Meter geschnitten, mit einem 90 langen Ausschnitt, vorne und hinten auf eine 60er Tiefe, hat sich dann ca. 5 cm Steg ergeben. Und da gab es eine punktuelle Druckbelastung, dass die Stege erst bei 2,1 Tonnen Belastung gebrochen sind. Und dann habe ich gesagt, wow.
Stark.
Ganz geile Nummer. Mhm. Und das war auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, der Durchbruch, den hatten wir damit, aber das hat uns eine unglaubliche Sicherheit gegeben. Dann konnten wir natürlich auch richtig auftrumpfen. Wir haben natürlich den Maschinenpark weiterentwickelt, ja, das Produkt an sich weiterentwickelt. Und immer das Thema Naturstein als Story in Szene gesetzt. Ja, das war, also ich hätte fast gesagt, wir haben nur Naturstein-Arbeitsplatten verkauft und keine Küchen. Aber das war natürlich unser Aufhängen, weil das andere, das Produkt an sich, ist austauschbar. Ja, das war eigentlich mal so ein ganz kurzer, eine ganz kurze Beantwortung der Frage, wer ist Oliver Barth?
Ja. Dann können wir ja jetzt in die Podcast-Folge gehen. Ja.
Können wir fast in die Podcast-Folge gehen. Aber ich glaube, das ist einfach zu platt zu sagen, ja, ich bin 1967 geboren, ja. Sieht deutlich älter aus, als ich bin, fühle mich aber jung und gesund und fit. Habe meinen ordentlichen Beruf gelernt und bin dann zu Marquardt gekommen, das wäre einfach zu langweilig gewesen.
Nee, wir haben es auch tatsächlich bewusst einfach laufen lassen, weil du hast eine ganz andere Art jetzt gehabt, mit uns die Podcast-Folge zu führen. Du hast wirklich jetzt erzählt, wie Marquardt entstanden ist, welche Ideen. Ihr habt ja totalen Startup-Charakter gehabt.
Könnte man so sagen.
Ja. Und diese Einblicke mal zu bekommen, das ist so wertvoll. Und das bekommt man tatsächlich bei anderen Unternehmen eher weniger.
Ja.
Und da lernt man ja euch als Unternehmen ja viel mehr kennen.
Aber was du gerade sagst, andere Unternehmen erfährt man viel weniger. Ich finde auch Geheimniskrämerei ist auch eine ganz furchtbare Geschichte.
Also die Einblicke waren unglaublich.
Zu Herrschaftswissen und so. Nein, das verrate ich nicht. Das wird ja heute auch im Handel ganz gerne praktiziert, ja. Oh, dann zeige ich mal nicht, wie ich das errechnet habe, ja. Und also alles ganz heimlich.
Das ist totaler Quatsch.
Und wir haben, wie gesagt, Marquardt, Ossi, Roller. Ja, Roller war der erste Möbeldiscounter, den es überhaupt gegeben hat. Gibt es ja heute noch.
Ja, irre.
Und ich als Ureinwohner, aber auch mit dem, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich reite nicht drauf rum, weil ich damit punkten will oder Mitleid erzeugen will. Nein, ich bin stolz drauf, ja. Aber wir hatten auch unterschiedliche Denkansätze. Es sind Kulturunterschiede, kann man echt sagen. Und ich habe gesagt, bei uns, wir haben früher wenn wir Kunden gehabt haben, die waren teilweise richtig demütig. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja. Dankbar, dass sie bei euch kaufen
ja,
können.
Das hätte ich jetzt fast nicht besser sagen können. Ja. Und auch mit so einem Novum wie Naturstamm beispielsweise. Also es war schon irgendwie eine verrückte Zeit. Aber ich habe den Faden verloren. Aber das kommt bestimmt wieder. Auch so wegen Geheimniskrämerei.
Genau, richtig.
Und da haben wir gesagt, nein, es geht um Offenheit, es geht um Transparenz. Ich hatte vorhin von den Grundsätzen gesprochen. Wir geben, und wie gesagt, ich bin jetzt im 33. Jahr dabei, wir haben im Januar 92 eröffnet. Und das ist heute meines Wissens nach, wie gesagt, auch ich weiß nicht alles, nehme ich mir überhaupt nicht heraus. Aber ihr habt vielleicht auch schon eure Erfahrungen gemacht oder Freunde oder wer auch immer. Mhm. Ich kenne eigentlich niemanden in der Küchenmöbelbranche, da unterscheidet man auch zwischen Studios, zwischen Großfläche, also gibt es die unterschiedlichsten zielgruppenorientierten Anbieter ja, und Flächen, dass jemand ein komplettes Angebot mitgibt. Ja.
Mhm. Damit man nicht vergleichen kann
meistens. Genau, und wir haben immer unseren Kunden, immer das Angebot, das hat sich zusammengesetzt aus einer perspektivischen Darstellung. Das hat sich zusammengesetzt aus einem Grundriss mit einer exakten Vermaßung, aus einer Wandansicht mit einer Vermaßung. Ja, wenn es der Kunde gewünscht hat, auch ein Installationsplan. Das sind ja auch die Fakten, die für euch nachher wichtig sind in unserem Gespräch. Das haben wir den Kunden immer mitgegeben und mit einer kompletten Einzelaufstellung. Und da stand ein Preis drunter. Aha. Und der Preis war unverhandelbar. Marquardt ist auch ein Grundgesetz, wir verhandeln nicht. Ja? Zeiten ändern sich, 3 Jahrzehnte liegen da dazwischen. Aber wenn Geschäfte zwischen Menschen gemacht werden, wenn wir jedem Menschen respektabel gegenüberstehen und davon ausgehen, dass er uns unsere Ehrlichkeit auch abkaufen sollte, muss ich dem Kunden natürlich auch einen gewissen Respekt und auch Vorschuss geben, indem ich sage, er ist auch ehrlich zu mir. Und der Kunde, der uns heute besucht oder damals besucht hat oder in den Jahren dazwischen, also wir haben ein unglaublich hochkarätiges Publikum, ja, von Astronauten oder von dotierten Wissenschaftlern, also wir haben ein unglaublich breites Spektrum und Menschen, die bei Marquardt eine Küche gekauft haben, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, nicht, dass wir da noch hier irgendwie...
Das machen wir dann gleich.
Nein, das machen wir nicht. nein, aber ich meine, jeder Mensch hat seine Profession, jeder kann etwas ganz Besonderes, ja. Aber wir können Küchen ganz besonders. Und heute kann man googeln, damals gab es Dr. Google noch nicht. Ja. Da waren wir noch mehr auf dem Verkäufer und auf seinen Gutwill und auf seine Freude und Liebe zur Arbeit angewiesen. Heute kommen ja viele Leute teilweise so gut vorbereitet, dass sie alles wissen. Dann sage ich, hey, wozu braucht ihr uns eigentlich noch? Mhm. Aber Fakt ist, der Kunde in Summe, und auch das bitte ich für alle Zuhörer nachher nicht falsch zu verstehen, der Kunde, der nicht im Küchenhandel ist, tätig ist und keine unmittelbaren Kontakte hat, ist halt Laie. Natürlich kann man sich über Funktionalitäten, Trends kann man sich informieren. Aber dafür gibt es unsere Küchenverkäufer und das sind Spezialisten. Das ist auch die Frage von vorhin. Ja, wir bilden sie auch aus. Mhm. Früher haben wir nur Quereinsteiger genommen. Ja, vom Handschuhmacher über den Floristen, weiß der Kuckuck, ja, alles. Und haben sie, wenn sie ein bisschen kreativ waren, wenn sie Spaß an der Arbeit gehabt haben, zum Küchenverkäufer entwickelt. Heute, die Zeiten ändern sich. Man hat auch nicht mehr so viel Zeit. Heute gibt es auch unglaublich viel gutes Fachpersonal. Die nehmen wir, aber die machen wir erstmal Marquardt-like. Mhm. Weil man muss die Firma, man muss die Philosophie verstehen, wie wir arbeiten. Der an anderer Stelle sein Angebot nie mitgegeben hat, einen Bildschirm ausgemacht hat, damit man es auch nicht schnell abfotografieren konnte, ja, da muss ich daran gewöhnen, dass wir einem Kunden wie dir oder wie dir sagen, hey, wenn du dich heute nicht entscheiden kannst, was ich auch verstehen kann. Ja, ich meine, wir reden über Investitionen und eine durchschnittliche Küche bei uns kostet, ja, 16.000 Euro plus Dienstleistung der Fracht plus Dienstleistung der Montage. Mhm. Jetzt wird natürlich jeder Zuhörer sagen, boah, ist nicht teuer, da gehe ich nie hin. Falsch. Eine Küche kann ich auch für 6.000 oder 7.000 Euro machen. Es ist immer der Kunde, der entscheidet, was die Küche kostet. Und deswegen an die Zielgruppe denken, den Menschen zuhören. Was hast du vorneweg gehabt? Was brauchst du tatsächlich? Dann mit diesen neuen Funktionalitäten, die es vor Jahren vielleicht gar nicht gegeben hat oder die nicht wie heute eine Selbstverständlichkeit in der Küche bedeuten. Und dann entscheidet der Kunde für sich. Und unsere Zielgruppe ist nun mal weitestgehend auch eure Zielgruppe. Die Menschen, die sich mit Eigentum beschäftigen, indem sie neu bauen oder renovieren. Ja. Und da ist die Küche, die hat auch lange das deutschen liebstes Kind, das Auto, abgelöst. Ja, eines der wichtigsten Investitionsgüter. Mhm. Und die Küche, auch die Frage vorhin an mich gestellt, ja, was hat die Küche für eine Bedeutung? Und die habe ich ja, wie ich sie beantwortet habe, beantwortet, aber auch mit der klaren Maßgabe, es ist Wohnraum, es ist für mich Heimeligkeit, das ist Wohlfühlen, ja, das macht Spaß. Und wenn ich früher, wo ich selber noch Küchen verkauft habe, ich habe im Außendienst verkauft, das ist unglaublich Spaß gemacht, ich kann euch da Dinge erzählen, aber das wollt ihr vielleicht gar nicht wissen und ihr Zuhörer auch nicht. Ne? Aber da war eine Küche eigentlich eine Nische. Mhm. Früher wurden noch Herde in die Ecke verkauft, ja, am besten der Frau oder dem Mann noch Scheuklappen aufgesetzt, eine kurze Kette dran, dass sie nicht rauskommen. Gruselig, richtig gruselig, ja. Und dann noch mit so richtig Eiche brutal, ja, Gelsenkirchener Barock, fette Kranzleisten drauf und dick und schwer und dunkel. Uah, ja. Heute muss eine Küche von der Leichtigkeit, die muss Leichtigkeit ausstrahlen. Das ist ein Designelement, das ist ein Wohnelement. Und Hersteller nutzen ja auch die Küchenmöbel heute und richten ihnen die ganze Wohnung ein. Wohnmöbel, Schlafraummöbel, Hauswirtschaftsräume, Flurgarderoben, alles. Aber dieses Thema Küche ist für den Küchenverkäufer schwierig, aber für den Kunden schlichthin, er ist Laie. Und deswegen muss man einem Kunden eben das, wenn es um das Thema keine Geheimniskrämerei, sondern Ehrlichkeit, Transparenz und Fairness geht, dem Kunden auch sagen, du hast eine Einzelaufstellung. Und deswegen verstehe ich auch, wenn er sich nicht unbedingt sofort entscheiden kann, obwohl er gut informiert kommt. Aber da muss er auch nachlesen können. Da muss er auf neutralem Boden, auch mal zu Hause bei einer Tasse Kaffee, beim Kamillentee, beim Bier oder beim Sekt oder was weiß ich, was man alles so trinken kann zu Hause. Ja? Sich auch mal gemeinsam hinsetzen oder vielleicht auch mal mit der Frau oder mit dem Mann oder mit dem Partner in Summe auch mal beraten. Die Ruhe muss man ihm geben. Und dann wären wir sind Dienstleister. Das Wort Dienstleister heißt oder kommt von dienen und von leisten. Mhm. Ja? Und wir sind keine Zauberkünstler und Scharlatane, die euch hier so mit Voodoo-Zauber ein bisschen blenden und sagen, oh, das ist eine Küche. Verkaufe ich eine Küche, verkaufe ich Mehrwert oder verkaufe ich dir ein Bild? Mhm. Und deswegen muss das eine zum anderen passen. Und darum sind unsere Küchen nicht teuer. Es ist Ausstattung. Ich habe früher für unsere Homepage immer Videos gemacht, ja. Auch in der Creambox bin ich mal drauf rumgelaufen. Ich bin aus Schränken herausgesprungen auf diesen Videos, ja. Ich habe Kollegin oder meine Frau, habe ich in Auszugsschränke reingestellt, um den Kunden zu demonstrieren, dass die Dinge auch bis 80 Kilo belastbar sind. Grüße meine Frau, sie ist bei weitem nicht so schwer. Ja? Aber um zu demonstrieren, ja, um zu zeigen. Und es wird natürlich gerne gehandhabt, dass man Menschen, die ein Thema nicht hundertprozentig beherrschen, versucht, mit Dingen zu blenden. Mhm. Das ist so. Das ist in sämtlichen Bereichen so. Ich will jetzt keine Branche nennen oder besonders schlecht machen, um Gottes Willen. Aber es geht um Informationen. Und wenn ich eben aus der Zielgruppe entsprechend, natürlich auch andere Menschen, die nicht bauen oder renovieren wollen, auch lange Freude an dem aus ihrer Sicht hart erarbeiteten Geld und deren Effekt nachher daraus haben, geht es immer darum, dass man eine optimale Planung ansetzt und eine gute Beratung. Nicht ein Schräubchenkunde verlieren, ja, keine Explosionszeichnung, das will kein Kunde wissen, aber er muss die harten Fakten kennen, er muss wissen, was ist Trend, was könnte ich gebrauchen, er muss selber entscheiden. Immer, auch das ist ein Marktwertthema, immer das Prinzip der freien Wahl. Und da gehört auch Transparenz dazu, da gehört auch eine Offenlegung aller Preise dazu. Er muss entscheiden, das ist sein Geld, was er ausgibt, nicht meins. Ja, ich habe da nichts davon.
Nee, richtig.
So, und diese Art und Weise, einem Kunden das Angebot zu erstellen, das haben wir schon immer so gelebt. Eben zum Thema Geheimniskrämerei. Und da sind wir auch am besten gefahren damit. Und ich glaube, der Kunde ist auch dankbar dafür. Mhm. Ja? Unglaublich dankbar. Natürlich läuft man immer Gefahr, dass er zum Nächsten geht und sagt, bitteschön, ich habe hier ein Angebot. Ja, aber muss man erstmal nachmachen können. Und ich habe es damals und in den letzten drei Jahrzehnten und auch quasi gestern immer wieder unseren Verkäufern gesagt. Ich sage, wir müssen davor keine Angst haben. Marquardt hat ein Prinzip, immer sofort den niedrigsten Preis. Und jeder Kunde, gerade im Dr. Google-Zeitalter, ja, der kann sofort sämtliche Herstellerkataloge sich downloaden, was auch immer. Der sieht immer unverbindliche Preisempfehlungen und die haben eine Relevanz.
Absolut.
Ja. Also, und das, wenn ich das
vielleicht ja, natürlich, sagen klar, darf, natürlich, macht den für den Satz gerne zu Ende.
Der Kunde muss wissen, was es für eine Wertigkeit ausmacht, was wir ihn gemeinsam mit ihm projektiert haben. Und deswegen planen wir, wenn wir eine Küche planen, immer mit den Kunden gemeinsam. Wir haben noch einen Step 2, das kann ich nachher noch erzählen, wenn ich das darf, wenn die Zeit reicht. Ich sehe ja gerade schon, wir haben schon 50 Minuten rum. Ja, noch gar nicht am Anfang. Und wenn ich dem Kunden die Küche plane, dann muss er den Bezug haben, was hat der Preis nachher eigentlich für eine Bedeutung. Und deswegen, oder aus diesem Grunde, planen wir immer auf der Basis der unverbindlichen Preisempfehlung. Und dann kommt, was weiß ich, ein Preis X raus. Wenn Marquardt sagt, immer sofort den niedrigsten Preis, wenn wir auch, und das darf man auch nicht unterschätzen, wir sind meines Wissens nach in ganz Europa der einzigste Küchenmöbelanbieter, der eine eigene natursteinverarbeitende Produktion hat. Das hat keiner. Das heißt, wir haben keinen teuren Außendienst, wir haben nicht dies und das und jenes und 25.000 Zwischenhandelsschritte, sondern wir haben einen absolut klaren Vertrieb von der Werkbank zum Kunde, ja, und das spart unglaublich Kosten, deswegen haben wir einen Wettbewerbsvorsprung ohne Ende, Deswegen ist die Küche nicht teuer. Ich komme gleich noch, ich kann noch mehr erzählen.
Ich merke, du bist ein bisschen fad. Wir haben nur das Problem
tatsächlich. Aber das ist eine Sekunde.
Gerne, klar.
Unverbindliche Preisempfehlung. Küche ist fertig und dann ist auch der letzte Preis und dann ziehen wir die Hose runter. Weil, und das glaube ich, ist für die Aussage noch wichtig zu wissen, ob ein Kunde einen durchschnittlichen Wert von 16.000 Euro ausgibt, ob er 100.000 Euro ausgibt oder ob er 7.000 Euro ausgibt, spielt für mich insofern keine Rolle, weil das für mich in der Betrachtungsweise des Kunden überhaupt keinen Unterschied macht. Ja? Mir ist einer so lieb wie der andere. Ja? Und deswegen muss ich jeden mit der klaren Maßgabe und mit dem gleichen Ansatz beraten und bedienen. Ja, dienen haben wir es wieder. Und deswegen, wir ziehen sofort blank. Das, was ich haben muss, das ist unser Preis. Und dann ist auch Schicht im
Schacht. Dann kriegt es der Kunde auch.
Und wenn ich mit dieser Souveränität dir oder allen anderen Kunden das Angebot in die Hand drücke, wenn ich es aus Verkäufersicht, Küchenverkaufen ist Höchstleistung, ist Hochleistungssport, bist du abends mehr kaputt, als würdest du bei Thyssen und Krupp 8 Stunden am Tag im Hochofen stehen und Stahl abstechen. Ehrlich, da bist du breit. Du musst dich immer hochkonzentriert ins Gespräch in den Kunden reingehen. Und wenn du ihm alles ordentlich erklärst, dann sieht er, dass 16.000 Euro natürlich unglaublich viel Geld ist, aber dass er den Preis mitentschieden hat und dass er an diesem Wert eine Küche hat mit modernsten Ausstattungen, Langlebigkeit, mit Garantieleistung, an einem Support, weil wir Lieferanten haben, die auch Nachhaltigkeitsgedanken haben, wie AEG zum Beispiel, Nachhaltigkeitsbonus, ja, die wollen Geräte verkaufen und wenn es um Nachhaltigkeit geht, da sponsern die da sogar noch ein bisschen mit. Also wir haben auch keine Lieferanten, die jetzt heute als Startup auf den Markt kommen, die sagen, hey, das Produkt, das verknallen wir und morgen gibt es den nicht mehr.
Wirklich nur lange Kunden, lange Lieferanten, die wirklich auch Geschichte haben, wo man auch weiß, die sind auch noch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren
alle da.
Alle
Lieferanten, wo man noch dann die wir heute haben, haben wir seit dem ersten Tag. Also vielleicht 1, 2 dazugekommen, aber wir arbeiten mit den gleichen Lieferanten zusammen. Wir springen nicht von A nach B. Mhm. Ja? Und auch Verkauf ist das eine, aber auch nachher den Support zu leisten über Kundendienst, auch dort Partnerschaften zu haben. Der Kunde will sich verlassen können. Der will einmal Geld ausgeben, will zufrieden sein und will lange daran Spaß haben. Und wenn er mal ein Problem hat, dann will er Hilfe. Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Ja? Ich meine, es gibt ein schönes Buch von Alan Kerr, das Einzige, was stört, ist der Kunde. Das müsst ihr mal lesen. Aber nein, ist es nicht. Der Kunde ist unser Taktgeber, das dürfen wir niemals vergessen. Und darum diese Art und Weise, wie wir Küchen verkaufen und wir können auch günstige Küchen. Ganz einfach. Bitte.
Es ist tatsächlich, euer Podcast. Echt, es ist tatsächlich verdammt unfair, mit dir zu sprechen, weil jedes Wort, was du sagst, ist hochinteressant. Und wir haben es vorhin schon gesagt, du hast den Podcast, also diese Folge zu einer ganz besonderen Folge jetzt schon gemacht, weil wir ganz anders, eine ganz andere Struktur. Ich habe ja gesagt, wenn wir nachher den Leitfaden weglegen können, ist das Beste, was wir machen können. Du hast Tipps gegeben auf eine authentische Art. Nur wir haben das Problem, dass unsere Hörer das nicht gewohnt sind, so eine Zeit zu haben. Und bevor wir jetzt noch mehr kürzen müssen, das wäre schade, weil du hast so viel interessante Sache. Ich habe mir Sonderfolge aufgeschrieben.
Aber ich könnte euch vielleicht noch ein paar andere wichtige Dinge erzählen. Vielleicht schneidet ihr ein bisschen was zusammen. Vielleicht können wir auch zusammenschneiden, wo du sagst, also ihr.
Ich würde was ganz anderes empfehlen. Mhm. Wir machen jetzt hier aus, machen die Kameras an, weil die habe ich nämlich vorhin nicht vergessen. Und wir machen jetzt für Social Media und nochmal so einen Abspann rein, dass wir das dann später noch mit reinschneiden können. Gerade so ein paar Details, das, was du jetzt noch sagen möchtest.
Also, ich habe noch eine bessere Idee. Darf ich das?
Leg los.
Ich lade euch mal zu uns ins Werk nach Emleben ein.
Das wäre natürlich eine gigantische Sache.
Und wir machen die nächste Folge bei uns im Granitwerk.
Oh, das ist geil. Und dann
zeige ich euch mal, wie wir das machen. Weil
das wäre der Hammer.
Ich könnte euch tagelang erzählen.
Ja. Das wäre der Hammer. Also es ist wahnsinnig interessant. Wir hatten das echt noch nie.
Wir sprengen den Rahmen. Wir haben den Rahmen schon längst gesprungen.
Das ist auch wurscht. Ich meine, wenn wir was Interessantes zu erzählen, dann hören die Kunden auch zu.
Ja, schon. Axt doch mal. Ja, voll.
Vielleicht müsst ihr in Zukunft immer hier anderthalb Stunden Podcasts machen.
Aber dann machen wir das doch so.
Zugabe kommt.
Ja. Genau, Zugabe kommt.
Ich meine, dann vielleicht auch mit Filmmaterial.
Ja, haben wir anders.
Ich habe vorhin von 2,5 Tonnen Belastung erzählt, ja, oder 2,1 Tonnen. Wir geben auf unser Produkt 25 Jahre Garantie. Kennt ihr die Firma Lens End?
Nee.
Ist ein Textilit, kommt aus USA, vor 100.000 Jahren habe ich mal einen Bericht gesehen, hatte ich einen Katalog in der Hand. Hier, Lumpen, ja, Textilien. So ein dickes Heftchen, aber wenig drin und jedes Produkt ist unglaublich perfekt geschrieben und beschrieben. Habe ich mal was als Test bestellt vor 100.000 Jahren. Und die hatten eine Aussage, lebenslange Garantie auf ihre Ware. Und in dem Bericht, der damals parallel im Fernsehen gelaufen ist, sind ja auch gefragt worden, ja, und das heißt, die Kinderschuhe, die sind die Sohle durchgelaufen. Und was macht ihr, wenn die jetzt zurückschicken und sagen, hey, die sind kaputt? Dann kriegen die Leute ihr Geld wieder. Mhm. Das geht aber nicht so, kein Garantiefall. Und das fand ich hochspannend. Da haben die damals gesagt, hey, die Masse der Menschen, die das macht, die ist so verschwindend gering. Über die denken wir gar nicht nach. Die meisten Menschen sind in Ordnung. Ja? Und wenn ich jemanden behandle, als wäre er ein, ich sage das Wort jetzt nicht, dann verhält er sich auch so. Wenn ich Menschen gegenüber trete, ehrlich und vertrauensvoll, auch hoffe, dass er so ist und das auch schenke, dann kriege ich das auch zurück. Und dann haben wir damals gesagt, wo wir gesagt haben, hey, Belastbarkeit bis 2,1 Tonnen, wir geben lebenslang Garantie. In Deutschland natürlich nicht, ja. Da haben wir dann gesagt, komm, eine Aussage muss im Pfund sein, 25 Jahre Garantie auf unser Produkt, ja, aus dem Werk. Und deswegen würde ich euch unglaublich gerne mal zu uns einladen.
Voll.
Weil genau für die Zielgruppe, also ihr merkt,
Warte, wir reden sofort weiter, wir machen einen sauberen Cut und dann reden wir auf jeden Fall weiter. Danke fürs Zuhören und bis bald und wir sehen uns bei euch.
Ja, herzlich gerne, jederzeit eingeladen.
Aber wir reden jetzt weiter.
Ich freue mich auch drauf und ich möchte mich dafür entschuldigen, dass es so lange gedauert
hat. Nein, nicht entschuldigen. Danke dir vielmals.
Okay.
Ciao.